Das NDR2 Update um 5 mit Eva Engert.
Der Dieselpreis springt über die 2-Euro-Marke, eine Spritpreisbremse ist aber nicht in Sicht. Und wie kann man Kinder von Familieninfluencern besser schützen? Damit hat sich heute der Niedersächsische Landtag befasst. Da sehen wir wieder, wie abhängig wir sind von anderen Teilen der Welt, von Öl- und Gaslieferungen zum Beispiel. Wegen des Kriegs im Nahen Osten ist die Straße von Hormus dicht, heißt, da kommen gerade keine Öltanker durch. Und obwohl die Lager eigentlich noch voll sind, explodiert an den Börsen der Ölpreis. Und das wiederum merken wir auch an der Zapfsäule.
Also wenn ich jetzt tanken müsste, dann muss ich das tun. Ich würde es vielleicht nicht voll tanken, aber muss ja fahren irgendwie das Auto.
Ganz schnell voll tanken, weil die Preise sind ja gestiegen. Ich gehe stark davon aus, dass wir auf jeden Fall die nächsten 2-3 Wochen einen weiteren Preisanstieg haben. Vielleicht so mit Peaks auf 2,50 kann ich mir schon vorstellen. Und wenn sich die Lage wieder beruhigt, denke ich mal, dass es weitergeht.
Heute früh hat im bundesweiten Schnitt der Diesel mehr als 2 Euro gekostet in der Rush Hour. E10 war auch nicht viel günstiger. Frage an Jenny Bein aus der ARD Verbraucherredaktion. Jenny, verhältnismäßig ist das ja eigentlich nicht. Wie kommen denn diese Preissprünge zustande?
Das, was die Tankstellen gerade an ihren Zapfsäulen zur Verfügung stellen, holen sie aus ihren Speichern raus. Und das haben sie vor dem Iran-Krieg gekauft, zu normalen Preisen. Es gibt für sie also aktuell keine Not, den grundsätzlich hohen Rohölpreis am Weltmarkt jetzt schon an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Aber natürlich kommt das irgendwann, wenn die Speicher bei ihnen leer sind. Und das könnte tatsächlich nicht mehr lange dauern, weil schon jetzt viele Tankstellen von langen Schlangen berichten. Und dann müssen die Tankstellen neuen Sprit nachkaufen und in dem Moment zahlen sie dann die aktuell sehr hohen Preise am Weltmarkt.
Und woran liegt das, dass jetzt Diesel sogar teurer ist als Superbenzin?
Das liegt daran, dass Diesel und Heizöl auf sehr ähnliche Weise produziert werden. Sie sind chemisch fast identisch. Mit dem Krieg rund um den Iran sind die Heizölpreise explodiert und viele kaufen jetzt noch schnell neues Heizöl. Und das Problem daran ist, die Raffinerien können nicht gleichzeitig unbegrenzt Heizöl und Diesel herstellen. Eine hohe Nachfrage nach Heizöl führt also automatisch dazu, dass weniger Diesel produziert wird. Und wenn ein Gut knapp wird, steigt natürlich der Preis dafür. Und dazu kommt, für Diesel braucht man auch mehr Rohöl als für dieselbe Menge Superbenzin. Je teurer also das Rohöl ist, umso mehr fällt das ins Gewicht beim Diesel.
Und in der Vergangenheit hatte die Politik ja schon mal eine Art Tankrabatt eingeführt. Könnte sie denn nicht wieder Verbraucher entlasten, wenn das jetzt so weitergeht mit den Spritpreisen?
Möglichkeiten gibt es zwar, aber es sind tatsächlich erstmal keine geplant. Das hat Bundeswirtschaftsministerin Reiche heute Vormittag gesagt. Eine mögliche Spritpreisbremse stehe nicht auf der Agenda, hieß es da. So etwas Ähnliches gab es vor 4 Jahren schon mal, während der Energiekrise 2022. Da gab es für 3 Monate eine Art Tankrabatt. Da wurden die Energiesteuersätze auf Benzin, Diesel, Erdgas und Flüssiggas auf das europarechtliche Mindestmaß reduziert. Und Studien haben gezeigt, dass diese Steuerersparnis von den Tankstellen am Anfang auch fast komplett an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wurde. Aber im Laufe der Zeit wurde das immer weniger, sodass sich die Wissenschaftler einig sind, dass dieses Instrument langfristig nicht den gewünschten Effekt an der Zapfsäule gebracht hat.
Also müssen wir uns erstmal mit den neuen hohen Spritpreisen arrangieren. Danke, Jenny Bein aus der ARD Verbraucherredaktion. Und auch eine Folge des Kriegs im Nahen Osten. Über mehreren Ländern ist der Luftraum geschlossen und zehntausende deutsche Touristen sitzen deswegen in der Golfregion fest, unter anderem in Dubai. Die ersten Deutschen sind inzwischen in Frankfurt aber gelandet und viele von ihnen haben die Raketenangriffe vor Ort live miterlebt.
Also da hat schon öfter mal geknallt. War nicht ganz so einfach. Hab mich nicht ganz so wohl gefühlt, muss ich sagen.
Man hört die Raketen und die also wenn es knallt, ne, also das ist schon heftig, das zu erleben. Ne?
Also ich habe alles gesehen, also wie die Raketen abgeschossen wurden, wie die Jets in den Raketen waren. Alles hat man über den Balkon gesehen. Wir waren ja recht hoch und habe ich alles mitgekriegt.
Die Bundesregierung will auch noch einige Menschen zurückholen. Heute Abend soll der erste Rückholflug starten. Und zwar von Maskat im Oman nach Frankfurt. Wie die Betroffenen dann dahin gekommen sind, das mussten die selbst organisieren. Markus Ambale, NDR 2 Berlin. Wie ist denn die Lage für die gestrandeten Deutschen am Golf aktuell?
Insgesamt bleibt die Lage angespannt. Also es sind immer noch Tausende, wenn nicht Zehntausende Reisende, die festhängen am Golf wegen des Nahostkriegs. Aber es gibt auch ein Stück Hoffnung. Nach und nach gelingt es nämlich, dass Maschinen dann doch starten können. Gestern sind rund 600 Deutsche in Frankfurt am Main gelandet und für heute stehen nochmal 3 Maschinen aus Dubai und eine aus Abu Dhabi auf dem Plan. Also es geht so nach und nach dann doch, dass die Reiseveranstalter es schaffen, ihre Kunden, die Reisenden, da rauszubringen.
Und wie ist der Stand bei dem geplanten Evakuierungsflug der Bundesregierung heute?
Abgesehen von den Flügen, um die sich Reiseveranstalter, Kreuzfahrtanbieter oder auch die Fluglinien selbst kümmern, gibt es auch einen speziellen Charterflug, um den sich das Auswärtige Amt gekümmert hat. Der ist vor allem für kranke, schwangere Familien mit kleinen Kindern gedacht. Die müssen allerdings erstmal ins Nachbarland der Vereinigten Arabischen Emirate gekommen sein, in den Oman. Und von da soll heute Abend nämlich eine Maschine starten. Und da sind auch noch mehr Evakuierungsflüge geplant.
Danke, Markus, nach Berlin. Einerseits diskutieren wir darüber, ob 14-Jährige ein eigenes Social-Media-Profil haben dürfen. Auf der anderen Seite finden wir dann online aber Bilder und Videos von Babys, Kleinkindern und Schulkindern. Gepostet von den eigenen Eltern, denn manche verdienen Geld damit, dass sie ihr Familienleben in den sozialen Medien teilen. Der Landtag in Niedersachsen will erreichen, dass es da künftig strengere Regeln geben soll, um Kinder besser zu schützen. Oliver Jürgens, NDR 2 Hannover, du hast ja vorhin bei der Debatte zugehört. Welche Regeln sind denn da im Gespräch?
Ja, die rot-grüne Koalition in Niedersachsen, die hat heute gefordert, dass Influencing mit Kindern ausdrücklich in das Jugendarbeitsschutzgesetz aufgenommen wird. Und außerdem soll geprüft werden, ob das dann pädagogisch auch begleitet werden kann. Gleichzeitig sollen Unternehmen und Vereine und auch Agenturen, die sollen verpflichtet werden, Ausnahmegenehmigungen zu beantragen, wenn die Kinder an Werbeinhalten mitwirken. Für Kinder unter 3 Jahren, da soll es weiterhin aber keine Ausnahmen geben. Niedersachsen orientiert sich da ein bisschen an Frankreich, denn da müssen die Eltern einen Teil des Geldes für das Kind auf ein Treuhandkonto überweisen. Und an dieses Geld, da kommen die Kinder dann auch erst viele Jahre später dran, meist erst mit der Volljährigkeit.
Also im Moment ist es so, dass die Kinder finanziell auch gar nicht zwingend was davon haben müssen, wenn ihre Eltern sie da abfilmen fürs Netz.
Ganz genau. Die Kinder haben im Prinzip gar nichts davon bislang. Die Eltern streichen sich das Geld ein und die Kinder müssen dafür arbeiten, wenn man mal böswillig sein möchte.
Ja, wir kennen das vielleicht aus Instagram oder TikTok. Da zeigen Influencerinnen ihren Familienalltag mit 4 Kindern oder jemand anders bewirbt vor allen Dingen Schwangerschafts- oder Kindermode. Und bei all dem sieht man Kinder mitunter auch in Nahaufnahmen, in ihrem ganz privaten Umfeld, in ihren Zimmern, auf dem Spielplatz. Welche Probleme sieht denn da beispielsweise Innenministerin Behrens bei diesem Familieninfluencing?
Ja, die Innenministerin in Niedersachsen, die sagt, dass sich das negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken kann, wenn sie von ihren Eltern da immer in solchen Videos gezeigt werden, wenn sie da mitspielen müssen. Teilweise müssen die Szenen da noch mehrfach wiederholt werden. Und da müsse der Staat genauer hinschauen. Aber es gehe eben ausdrücklich nur um Kinder, die aus kommerziellen Gründen von ihren Eltern dort eingesetzt werden.
Um es sehr deutlich zu machen, es geht bei diesem Entschließungsantrag nicht darum, dass Familien ihre Fotos oder Videos ihrer Kinder mit Stolz präsentieren und dass sie auch besondere Momente mit Freunden in den sozialen Medien teilen. Darum geht es nicht.
Obwohl die CDU heute im Landtag gesagt hat, dass es einen größeren Wurf brauche. Es sei eben auch problematisch, wenn Eltern und Großeltern Kinderbilder zum Beispiel im WhatsApp-Status teilen.
Also noch viel Raum für Diskussion. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Plänen? Und vor allem, werden die dann nur in Niedersachsen greifen oder geht das weiter?
Ja, Niedersachsen wird das Ganze jetzt mit der Bundesregierung besprechen, wird sich mit diesem Thema dann auseinandersetzen. Und diese Idee, die steckt noch in den Kinderschuhen, muss man da sagen. Da muss man jetzt mal abwarten, wie diese Gespräche verlaufen und ob es dann am Ende zu einer Änderung im Jugendarbeitsschutz kommen wird. Aber dann würde das auch im ganzen Bund gelten.
Danke, Oliver, nach Hannover.
Und danke, Eva. Das war das NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.